Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das für Geschäftsführer existenzbedrohend sein kann, die Insolvenzverschleppung. Ein Delikt, bei dem die Fristen kurz und die persönlichen Haftungsrisiken immens sind. Was versteht man darunter und wer ist betroffen?
Also Insolvenzverschleppung ist ein Tatbestand, der in der Insolvenzordnung geregelt ist, in 215a Insolvenzordnung. Rechtlich ist es ein sogenanntes echtes Unterlassungsdelikt. Das heißt, man verstößt gegen eine Handlungspflicht. Und im Kern geht es darum, dass man bei einer Insolvenzverschleppung gegen die Pflicht verstößt, bei Vorliegen eines Insolvenzeröffnungsgrundes rechtzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen. Wer davon betroffen ist, sind in der Regel die Geschäftsleiter von juristischen Personen, also Geschäftsführer von der GmbH zum Beispiel oder der UG oder Vorstände der Aktiengesellschaft. Personengesellschaft wie die OHG und die Kreditgesellschaften etwa sind nicht insolvenzantragspflichtig nach 15er Inso, ebenso wenig natürliche Personen. Bei Personengesellschaften, die keine natürliche Person als Haftungsträger haben, wie zum Beispiel bei der GmbH und Co. KG, gilt hingegen der § 15a Inso weiterhin. Wer auch noch von der Insolvenzantragspflicht erfasst ist, sind sogenannte faktische Geschäftsführer, also Personen, die zwar nicht formell zum Geschäftsführer bestellt sind, aber quasi wie ein Geschäftsführer agieren. Da gibt es eine ganz elaborierte Rechtsprechung, wann das auftritt. Personenhaft und auch zivilrechtlich. Das ist eine ganz häufig anzutreffende Konstellation in Insolvenzfällen, weil die eigentlichen Geschäftsführungspersonen sich häufig verdünnisieren und irgendwelche Drittpersonen oder Strohgeschäftsführer eingesetzt worden sind. Wenn die Gesellschaft ohne Organvertreter ist, also führungslos ist, dann gibt es sozusagen eine oder Ersatzzuständigkeit der jeweiligen Gesellschafter nach 15a Absatz 3 Fall 1 Inso. Und wenn diese Gesellschafter selbst juristische Personen sind, also wenn sie so eine mehrstöckige Gesellschaftskonstruktion haben, dann sind das wiederum die Organe, also etwa Geschäftsführer oder Vorstände der jeweiligen juristischen Person. Bei der Aktiengesellschaft oder der eingetragenen Genossenschaft sind statt der Gesellschafter dann eben die Aufsichtsräte entsprechend antragspflichtig. Man muss dazu wissen, dass die Insolvenzantragspflicht nach der INSO auch für ausländische Körperschaften gilt, wie etwa die Limited, die ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben.
Und welche rechtlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine sogenannte Insolvenzreife eintritt?
Genau, es ist natürlich im Einzelfall sehr komplex und auch sehr genau zu prüfen. Vielleicht vereinfacht mal. Also zum einen muss natürlich ein Insolvenzgrund vorliegen. Der Insolvenzgrund ist im Prinzip zwei gestaltet. Es gibt zwei primäre Insolvenzeröffnungsgründe, nämlich die Zahlungsfähigkeit und die Überschuldung. Es gibt auch noch die drohende Zahlungsunfähigkeit, aber da quasi gibt es diese Insolvenzantragspflicht nicht. Da kann man nur einen Insolvenzantrag stellen. Also die Zahlungsunfähigkeit, vereinfacht ausgedrückt nach 17 Inso, bedeutet die Unfähigkeit, fällige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die wird meistens dann vermutet bei einer Zahlungsstellung. Man kann da so eine Daumenregel sagen, 10%-Regel. Wenn eine Liquiditätslücke von mehr als 10% der fälligen Gesamtverbindlichkeiten nicht innerhalb von 3 Wochen geschlossen werden kann. Das ist natürlich sehr einzelfallabhängig, muss auch genau geprüft werden in so einer Konstellation. Und dann gibt es die Überschuldung. Da kann man sagen, also wir haben einmal erstmal in der ersten Stufe da zu prüfen, gibt es eine rechnerische Überschuldung, also übersteigen die Passiva, die Aktiva zu Liquidationswerten. Also muss man eine eigene Bilanz aufstellen, die das mit Liquidationswerten ansetzt, das Vermögen der Gesellschaft. Und dann zu Frage 2 ist, besteht keine Fortbestehungsprognose. Also wenn ich eine Fortbestehungsprognose der Gesellschaft habe, dann habe ich auch keine Insolvenzantragspflicht. Das heißt, wenn quasi etwa durch ein Gutachten von einem Sanierungsberater oder so festgestellt wird, dass noch eine Fortsetzungsprognose bei einer Gesellschaft vorliegt, dann kann auch bei einer Überschuldung die Insolvenzantragspflicht ausgeschlossen werden.
Wie unterscheidet sich die Überschuldung im rechtlichen Sinne von einer rein rechnerisch-bilanziellen Überschuldung?
Genau, also der Unterschied ist tatsächlich, man kann sich durch diese positive Fortbestehensprognose quasi aus dem Insolvenzantragspflicht herausretten. Das heißt, die ist dann vorzunehmen oder die ist dann anzunehmen, wenn die Fortführung der Gesellschaft überwiegend wahrscheinlich ist. Das muss im Einzelfall natürlich von einem qualifizierten Berater festgestellt werden. Da gibt es auch entsprechende Berechnungs- und Prognosemethoden. Wichtig ist, dass man das laufend und fundiert prüft. Also gerade die Geschäftsführung, die eben um Strafbarkeitsrisiken zu vermeiden, zum Insolvenzantrag verpflichtet wäre. Wenn die Insolvenzreife eintreten würde, muss ich da wirklich laufend und fundiert damit auseinandersetzen, idealerweise auch beraten lassen. Es gibt in bestimmten Krisensituationen auch eine Frage, wie man jeweils die Prognosezeiträume festlegt oder nicht. Das ist dann einzelfallabhängig, muss aber qualifiziert geprüft und bewertet werden.
Welche Fristen müssen Geschäftsführer einhalten, sobald die Insolvenzreife festgestellt wurde?
Also generell sagt das Gesetz ja ohne schuldhaftes Zögern. Das heißt, man muss das unverzüglich machen. Es gibt quasi in verschiedenen Konstellationen so maximale Höchstfristen, etwa 3 Wochen bei der Zahlungsunfähigkeit, 6 Wochen bei der Überschuldung. Und unverzüglich bedeutet, dass eine Sanierung aussichtslos sein muss. Also wenn ich das sofort weiß, muss ich das natürlich dann auch sofort stellen, kann eben nicht diese Wochenfristen abwarten. In bestimmten Krisensituationen oder etwa in der Corona-Zeit gab es davon, von diesen Fristen Abweichungen oder es gab Vereinfachungen oder bestimmte Kriterien wurden bei der Insolvenzantragstellung komplett ausgesetzt gesetzlich, aber das ist mal so die Grundregel.
Welches persönliche Risiko tragen Manager im Falle einer Verschleppung, sowohl straf- als auch zivilrechtlich?
Strafrechtlich ist es eher Straftatbestand. Man kann also mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bei Vorsatz und bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe bei Fahrlässigkeit bestraft werden. Häufig gibt es noch Begleitdelikte, das muss man klar dazu sagen. Also es gibt wenige Insolvenzverschleppungen, denen nicht möglicherweise auch Sozialversicherungsbetrug vorliegt, weil die Sozialbeiträge zu spät gezahlt werden. Oder dann gibt es auch noch andere Delikte, Bankrottdelikte da, die da vielleicht auch noch mit im Raum stehen könnten. Was eine harte Folge ist, dass zum Beispiel bei der vorsätzlichen Insolvenzverschleppung ein zwingendes 5-jähriges Verbot als Geschäftsführer zu agieren nach 6 GmbH-Gesetz auftritt. Das ist eine sehr harte sozusagen Haftung, die da eintritt oder eine sehr harte Konsequenz. Es gibt auch eine zivilrechtliche Durchgriffshaftung, nämlich die verspätete Insolvenzantragstellung führt bei den Personen, die dazu verpflichtet sind, den Insolvenzantrag stellen, zu einer Durchgriffshaftung aufs Privatvermögen für den Verschleppungsschaden. Das heißt, für den Schaden, der eintritt im Zeitraum zwischen dem der Insolvenzantrag hätte gestellt werden müssen und dem tatsächlichen Insolvenzantrag oder dem jeweiligen relevanten Zeitpunkt. Ja, das ist eine sehr harte Konsequenz auch für das Privatvermögen. Häufig ist es so, dass auch D&O-Versicherungen solche Konstellationen nicht abdecken, ja, weil die ganz häufig Insolvenzen ausschließen oder sozusagen, wenn ich eine vorsätzliche Insolvenzverschleppung habe, dann ja auch eine Straftat vorliegt, die ausgeschlossen ist bei einer D&O-Versicherung. Was auch wichtig ist, es gibt dann auch noch Verhaltenspflichten in der Insolvenz, gegen die nicht verstoßen werden darf, die dann auch zu einer zivilrechtlichen Haftung führen können.
Kann man sich auch wegen der Beihilfe oder Anstiftung zur Beihilfe strafbar machen?
Theoretisch geht das, praktisch kommt es selten vor. Also es gibt ganz normal die Voraussetzungen der Beihilfe und auch der Anstiftung dazu. Kommt häufig in Betracht bei anderen Gesellschaftern oder manchmal bei Beratern, gerade Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sind da von auch unter Umständen betroffen. Bei der Beihilfe gerade braucht man ja den doppelten Gehilfenvorsatz und insoweit müsste sich der Vorsatz beziehen auf die rechtswidrige Haupttat und die eigene Unterstützungshandlung. Insoweit gerade bei Berufsträgern schützt häufig die Rechtsprechung zu den berufstypischen Verhaltensweisen, aber theoretisch ist das denkbar. Habe ich in der Praxis auch schon ein paar Mal erlebt, geht aber in der Regel ganz gut aus, weil natürlich dieser doppelte Gehilfenvorsatz nicht nachweisbar ist, aber man sollte da als Berater oder Beraterin auch vorsichtig sein in so einer Konstellation.
Danke Christian und auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie uns jederzeit gerne an info@rosinus-on-air.com. Bis zur nächsten Ausgabe.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.